So, geht sofort los. Ich bräuchte einen Whisky zum Gurgeln.
Ich kann dir Portwein anbieten. nee, wir reden ja doch, Sherrywein. Sherrywein.
Hallo Leute, hier ist Fakt ab, eine Woche Wissenschaft. Euer Update für das Neueste und Skurrilste aus der Welt der Forschung. Heute mit
Julia Nestlern und
dem Kapitän der Kardinalzahlen, Enias Roch, ahoi.
Du gibst dir jetzt jede Woche so einen Namen, ne?
Ich versuche es. Irgendwann gehen mir die Alliterationen aus.
Okay,
du hast Portwein dabei?
Ich habe Portwein dabei. Nee, nicht Portwein, Sherrywein habe ich dabei. Aber wir fangen an mit dem Knistern der Liebe, der elektrischen Spannung zwischen zwei Menschen. Es ist ja so schön, verliebt zu sein, oder? Umso schmerzlicher ist dann eine Trennung. Aber gute Nachrichten. Auch bei einer Trennung kann uns wieder die Elektronik helfen. Denn Elektroschocks helfen bei Liebeskummer. Eine Untersuchung. Das klingt irgendwie erstmal so ein bisschen nach Schläge auf den Hinterkopf, erhöhen das Denkvermögen, wo ja nichts dran ist. Aber
klingt
Neurostimulation.
Nach Schmerzverlagerung. Von wegen so, ja, wenn's hier britzelt, tut so weh, dann vergesse ich das blutende Herz.
So ein bisschen, aber worüber wir jetzt bei dem Liebeskummer sprechen, ist Neurostimulation. Und ich finde es total spannend, weil man weiß schon aus anderen Forschungen auch, dass eben diese Stimulation, man pumpt irgendwie, was heißt pumpt, man leitet Elektronik, Strom ins Gehirn, auch zum Beispiel bei Essstörungen helfen kann. Da hatte ich ein Gespräch mal zu mit einer Forscherin. Also, und ich habe eine Studie gelesen im Journal of Psychiatric Research. Ist von einem Team unter anderem von der Uni Bielefeld und dem Deutschen Zentrum für psychische Gesundheit. Und die haben sich eben angeschaut, ja, wir wissen, Liebeskummer, so ein Love-Trauma-Syndrom oder auch Broken-Heart-Syndrom, ne, das gibt es ja Forschung zu, dass sich wirklich Liebeskummer sowohl psychisch als auch physisch sehr niederschlagen kann. Und kognitive Verhaltenstherapie, das ist so der Standard bei starkem Liebeskummer, die funktioniert eben nicht bei allen Menschen. Und jetzt haben sie gesagt, okay, wir gucken mal.
Wer nicht hören will, muss fühlen. So, bei wem das nicht
klappt. Wer nicht hören will, muss fühlen, so ungefähr. Sie haben sich 36 Liebeskummer getränkte iranische Studierende genommen.
Getränkte, wow.
Im Mittel lag die Trennung 1,5 bis 2 Jahre zurück. Ähnlich lang hatten die Beziehungen gedauert. Also es ist dann schon krasser Liebeskummer, wenn man so lange noch wirklich hinterherhängt. Viele hatten mit ihrem Ex-Partner oder Ex-Partnerin schon beschlossen zu heiraten. Es waren auch teilweise arrangierte Beziehungen. Andere waren Beziehungen ohne das Wissen der Familien. Das heißt, die mussten diesen Kummer auch noch verheimlichen, was ja noch tragischer gemacht hat. So, also das ist die Ausgangslage. Und dann haben sie gesagt, okay, wir wissen, an der Trennungsexperience sind spezifische präfrontale Regionen involviert in unserem Gehirn. Und jetzt haben sie minimale Stromimpulse mit 1 Milliampere durch das Gehirn geschickt. Ich finde es also ein bisschen gruselig. Also sie saßen 5 Tage lang, 2x täglich, 20 Minuten lang mit diesen Elektronen verbunden da und haben da hier auf ihre Schädeldecke diese Impulse bekommen. Es gab eine Kontrollgruppe natürlich, da wurde der Strom irgendwie nur so simuliert, dass der durch die Kopfhaut und Schädeldecke gelangt. Und was ich auch wieder so ein bisschen skurril finde, man weiß gar nicht genau, warum und wie das jetzt so genau funktioniert, aber es funktioniert. Es wird vermutet, dadurch, dass da ein elektrisches Feld irgendwie entsteht, dass das die Leitfähigkeit von bestimmten Neuronen beeinflusst. So, Punkt. That's it. Ne? Aber tatsächlich ist der Rückgang deutlich zurück, der Liebeskummer deutlich zurückgegangen und einen Monat später ist es dem Betroffenen, die nicht in der Kontrollgruppe war, deutlich besser gegangen. Das finde ich schön, aber es ist wirklich so, wer nicht hören will, muss fühlen. Ich weiß nicht, ob ich Bock hätte, 2x täglich 20 Minuten lang. Was fühlt man denn währenddessen?
Ich denke nichts. Bei Milliampere, also.
Ist das so wenig?
Keine Ahnung, aber das Gehirn funktioniert mit Strom und jetzt ist da halt ein bisschen anderer Strom. Das wird ja nicht so sein, dass das, au, au, ich gestehe alles. Ja, also so wird es ja nicht gewesen sein. Diese ganze Stimulationsgeschichte durch Strom, das kannst du ja auch für Muskeln haben. Und ja, da merkst du dann halt was, weil die Muskeln so sich anspannen.
Ja, ja.
Aber ich glaube, wenn du es im Gehirn machst, ich denke nicht, dass es eine Folter war. Ich denke eher, die Leute haben da gesessen und es war ein bisschen vielleicht wie eine Kopfmassage. Du kriegst da diese Mütze auf.
Ja, dann ist doch okay. Sie müssen das Ganze jetzt noch mit weiteren Leuten natürlich weiter studieren, weil 36 kein großes N ist, also keine große Basis. Aber ich finde, also ich würde eigentlich denn wünschen, dass sie nicht genug Leute zusammenkriegen für eine weitere Studie.
andererseits ist es doch schön, wenn man Leuten helfen kann. Und ja. Stromstöße helfen ja bei so vielem. Du hattest ja gerade schon Essstörungen erwähnt. Ich habe mal gelesen, es verbessert auch die Matheleistungen oder bestimmte Krampfanfälle kannst du wirklich wie, es klingt ein bisschen wie Medizin aus um 1900, dann mit einem heftigen Stromstoß tatsächlich dann irgendwie lösen.
Ja. Ja, im Leistungssport gibt es auch, dass Athletinnen und Athleten höher und weiter springen können kurzfristig.
Ich habe das mal gemacht. Ich habe mal so ein wie heißt denn das? Die gibt es ja dann immer in so leerstehenden Ladenlokalen. Ja. Da kannst du dann im Schaufenster trainieren, bekommst so eine Weste an. Gibt es das in Mainz auch?
Ja, das. Ne?
Dann kannst
ja,
du im Prinzip ganz normal, einfach ganz normal Gymnastik machen, aber gleichzeitig bekommst du zusätzlich, dass du noch irgendwie deine Muskeln bewegst, noch einen Elektrostoß dazu. Ja. Das war in der Sporthochschule in Köln, habe ich ausprobiert. Und das war total unangenehm und es tat richtig weh. Ich habe gesagt, oh, das tut richtig weh. Und ja, nee, das kann gar nicht sein. Ne? Der Schalter hier, haben sie mir gezeigt, der ist auf ganz, ganz klein eingestellt. Das war so ein Drehrad. Ja, ne? Ja, dann nochmal. Und es hat richtig gezuckt und meine Arme haben sich so verkrampft. Und dann sagte er so, ja, irgendwas ist hier komisch. Und dann haben die Vögel festgestellt, sie hatten halt einfach falsch verdrahtet. Und unser Regler war für eine ganz andere Elektrode, wo tatsächlich wenig Strom drauf war. Aber das, was ich dann an den Armen hatte, das hat da schon voll geballert. Und seitdem bin ich unfassbar stark. Nee, ich weiß gar nicht, wie lange sowas hält. Aber generell, Strom ist ja jetzt nicht falsch.
Ja, aber in dem Fall dann, wer schön sein will, muss leiden. Ne?
Im Callcenter zu arbeiten, stelle ich mir schrecklich vor. Da rufen Leute an, wenn sie ein Problem haben, soweit noch in Ordnung. Aber die meisten sind ja nicht höflich. Ich stelle mir vor, die schnauzen und pöbeln und schimpfen. Wenn ich da anrufe, bin ich ja auch irgendwie schon in Wallung, weil irgendwas doof ist.
Ja.
Und so wie ich das gehört habe, beschimpfen die Anrufenden dann oft auch die Callcenter-Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Ganze ist psychisch belastend, ein Horrorjob.
Auf jeden Fall.
Wie kann man das ändern? Ein japanisches Telekommunikationsunternehmen hat eine kuriose Idee. Sie haben eine Software entwickelt und die greift ein, wenn jetzt ein verärgerter Kunde anruft und rumschnauzt. Und zwar ist das eine Emotionsunterdrückungstechnologie.
Hä?
Und die verändert die Stimme der anrufenden Person.
Okay, und dann hört sich diese Person plötzlich lieblich säuselnd an?
Im Prinzip ja. Ja, also
krass.
Es steht da, dass diese KI, das ist ein KI-trainiertes System, dann dafür sorgt, dass die Stimme im Hörer ruhiger und weniger bedrohlich klingt. Also wenn du schrill und fiepend bist und resonante Stimme hast, dann wird es einfach abgesenkt. Und wenn du da eine tief bedrohliche Männerstimme hast und da den King Kong raushängen lässt, dann wird die einfach ein bisschen höher gemacht. Aber immer noch moderat angeblich, damit du als der das Gespräch dann annimmt, noch mitkriegen kannst, oh ja, da ist gerade irgendwie Ärger in der Stimme. Also es ist eine moderate Änderung angeblich.
Okay, also das heißt dann so, Sie gottverdammter, blöder Callcenter-Mitarbeiter, was für eine, ne, so, also es ist, okay.
Ja, genau.
Alles
Sie
klar?
haben eine KI trainiert, hatte ich ja gerade schon erwähnt, mit über 10.000 Sprachproben.
Und wo haben die schon wieder her, ne?
Ja, und ich habe gedacht, okay, Sie wollen ja Ihr eigenes Callcenter verbessern, Sie haben einfach Originalanrufe genommen. Aber nee, Sie haben 10 japanische Schauspieler engagiert und die haben dann 100 verschiedene Phrasen in verschiedenen Emotionen vorgetragen. Manchmal mit Schreien, manchmal mit Vorwürfen, aber offenbar auch freundlich oder ruhig.
Okay.
Und so haben sie dieses System dann trainiert. Ich hätte ja eine ganz andere Idee, wie man diese Software gestalten könnte. Nämlich gar nicht, sondern einfach bessere Produkte anbieten, sodass man als Kunde dann nicht rumschnauzen muss.
Ja, nicht das Symptom, sondern die Ursache bekämpfen.
Genau.
So nämlich.
Oder denken wir an, was du gerade erzählt hast, vielleicht so machen, dass die Kunden Elektrostöße bekommen, damit die sich auch mal daran erinnern, dass man am Telefon höflich bleibt und dass man es da mit einem Menschen zu tun hat gegenüber.
Ja, das stimmt. Also, aber es ist wirklich auch ein Cheatcode, einfach freundlich zu den Leuten sein. Dann kriegt man meistens irgendwas, dann funktioniert meistens alles. Ja. Einfach einmal runterschlucken, den Ärger runterschlucken und denken, dass dann auch alles nette Menschen, hoffentlich. Versuchen wir einfach gemeinsam diesen Tag nicht ganz beschissen zu machen. Komm, gib mir einfach den 100% Rabatt. Komm, wir machen das ein. So, und dann kriegt man ihn auch.
Ja, ja. Heutzutage glauben ja viele, sie könnten sich benehmen wie eine offene Hose oder schlimmer. Also, so, wenn man so in der Anonymität des Internets unterwegs ist, ne, was du da in den Kommentarspalten liest.
Auch bei uns, ja.
Ja, auch. Ich habe ja deswegen auch nur meinen Doktortitel in das Profil geschrieben, weil ich gehofft habe, dann haben Leute mehr Respekt. Und siehe da, die üblen Beschimpfungen sind ja. 80% zurückgegangen. Also offenbar haben Leute wirklich? Noch ein bisschen Respekt. Und deswegen habe ich es einfach auch gelassen. Das war ein Experiment, habe ich mal gemacht. Und
kann ich mir auch einen Doktortitel kaufen gegen Hate Speech? Das wäre toll.
Kannst du auf jeden Fall. Also ein Freund von mir hat sich einen gekauft, der ist jetzt Dr. HC auf Gospel Music.
No. Okay, ich werde mir was ausdenken. Dann kann ich nächste Folge, dann bist du nicht mehr. Was war heute dein Titel?
Ich war heute der Kapitän der Kardinalzahlen.
Dann bin ich nächstes Mal Doktorin von irgendwas anderem. Ich werde mich drum kümmern. Ich werde dich informieren.
Doktorin des Portweins.
Sherry.
Die Software ist noch in der Entwicklung. Deswegen würde ich hier mal ganz vorsichtig sagen, Sternchen dran.
Ja, Hörbeispiele wären toll gewesen.
Genau,
ne? Ja.
Ich möchte es auch hören. Und alles, was es dazu gibt, ist ein Screenshot offenbar von einer Präsentation. Also es ist mega dürftig. Du siehst also ein, oder vielleicht ist es auch ein Interface. Du siehst irgendwie ein Sprachsample. Du siehst in der Mitte sozusagen die Blackbox. Hier passiert Magie und auf der rechten Seite kommt die schöne Sprache raus. Das ist alles, was sie gezeigt haben. Sie sind seit 3 Jahren daran, das zu entwickeln. Ist jetzt nicht besonders lang für die Software. Vor 3 Jahren zu starten, finde ich allerdings mutig, weil es hat sich ja in den letzten Jahren relativ viel getan. Und es soll fertig sein bis März 2026.
2 Jahre.
Also handelt es sich hier um einen Marketing-Gag dieses Unternehmens, dessen Namen ich auch nicht nenne, was auch egal wäre, weil wir nicht auf dem japanischen Markt einkaufen, denke ich. Also ich finde Noise-Canceling super und Emotion-Canceling klingt jetzt gar nicht so abwegig. Weil es gibt ja Tools zur Stimmsynthese, du kannst also mit einem ganz kurzen Sprachsample inzwischen deine Stimme klonen, das ist nicht besonders gut, aber ein paar Sekunden reichen und wenn du richtig viele Minuten hast von deiner Stimme als Aufnahme, kriegst du einen sehr guten Klon hin, du kannst Emotionserkennung machen und dass man jetzt sagt, okay, ich kann erkennen, wenn da jemand besonders wütend ist oder lieblich säuselt und dann verändere ich das einfach, klingt für mich sehr machbar.
Voll,
und vor allen Dingen, es muss ja nicht mal realistisch sein. Also wenn ich jetzt irgendwo anrufe, bei dir, also gut, wir kennen uns jetzt, aber nehmen wir an, du arbeitest im Callcenter, es ruft jemand an, du weißt ja nicht, wie die Person in echt klingt. Ob die KI daraus eine relativ unpassende Veränderung macht oder nicht, kriegst du ja gar nicht mit. Das muss gar nicht gut sein. Ja. Es weiß ja auch keiner, wie ich in echt klinge. Vielleicht habe ich ja auch in Wirklichkeit eine erotisch säuselnde Stimme oder klinge wie Mickey Mouse.
Oder du schreist mich permanent an.
Ja. Und nur durch meinen geschickten Filter klingt das wie einigermaßen normale Sprache.
Zurück zu einem meiner Lieblingsthemen, Kulinarik, beziehungsweise diesmal ein bisschen gemischt mit Archäologie und vielleicht auch True Crime. Wenn man so hinten auf das Label von einem Wein drauf guckt, ne, da sind ja so ganz langweilige Sachen drin wie Trauben, Sulfite, aber vielleicht könnte auch Asche drin sein. Es wurde nämlich jetzt der älteste bisher gefundene und erhaltene Wein erstmal gefunden und da drin wurde auch menschliche Asche gefunden. Ein Spanier hat sich wohl zur Römerzeit.
Der Dreh ist jetzt etwas skurril, also Asche generell, dass was verbrannt wurde und das Asche, aber menschliche Asche, also
ja,
ich glaube, die ist deklarationspflichtig, ja.
Die sollte man dann aufs Etikett schreiben, ja. Ein Spanier hat sich zur Römerzeit, erstes Jahrhundert nach Christus, wohl in diesem Wein bestatten lassen oder es war irgendwie Teil eines Bestattungsrituals. Gefunden wurde das ganze Ding in Carmona, das ist ein bisschen östlich von Sevilla, also im Süden von Spanien und ich liebe spanische Namen. José Rafael Ruiz Arrebola und sein Team von der Universität in Córdoba haben das Ganze chemisch analysiert. Und ich dachte erstmal, Moment, irgendwie so Asche und Wein, das kommt mir jetzt gar nicht so unbekannt vor mit Römern.
Asche auf Wein, das lass sein.
Genau das und auch so bei so Ritualen. Also in Rom war das ja so, dass ganz lange, ich weiß nicht, ob für immer, aber Wein war eher ein Männergetränk. Frauen durften lange auf jeden Fall keinen Wein trinken. Und auch bei so Bestattungen wurde dann häufig so ein Trankritual gemacht, ne? Oder irgendwie die Asche wurde mit Wein gelöscht oder so. Und das ist was, das kommt mir auf jeden Fall bekannt vor. Aber das Besondere wirklich jetzt an diesem Fund ist, dass es so ein sehr gut erhaltenes Grab ist und der Wein überhaupt da ist, ne? Man hat jetzt endlich mal einen, wo man das untersuchen kann. Ein Grab, was nicht Grabräubern zum Opfer gefallen ist über die ganze Jahrhunderte. Und der Wein war da und der Wein war flüssig, man konnte ihn angucken. So.
Und nicht schon einer das ausgetrunken hat, meinst du?
Richtig, oder? Genau. Und sich nicht schon einverleibt hat. Sie haben die Mineralsalzkomposition dieser Flüssigkeit eben angeguckt und das Ergebnis war, jetzt kommen wir zu der Sherry-Ankündigung vom Anfang der Folge, es ist ein Fino-Wein aus der früheren Bética. Hispania Bética oder auch nur Bética ist eben eine Provinz gewesen, das ist praktisch ein alter Name für diese Provinz, ich sag mal grob Andalusien. Und kurze Geologie-Ausflug, also mein anderes Studium. Die Betische Kordillere ist dieser Gebirgszug, der da in Andalusien ist. Und da ist auch der höchste Berg der Iberischen Halbinsel, nicht der höchste Berg von Spanien, das ist der Teide auf Teneriffa, sondern der höchste Berg der Iberischen Halbinsel, der Mulhacén mit 3482 Metern.
Merke ich mir.
Wie, ja, wie merkst du dir mal? Fürs nächste Pubquiz? Mulhacén. Als Kind habe ich mir irgendwie mit Müllberg gemerkt, weil ich fand ihn wahnsinnig unspannend. Ich war da mal oben, es waren nur Wolken und Steine und irgendwie Müll ist irgendwie
also
nah.
Steine, das Berg. Hat so einen Berg so an sich, ne?
Ja, aber weißt du, ich als verwöhntes Alpenkind, da ist es keine schöne Karstlandschaft, sondern es sind einfach so braune Steine gewesen. Es war halt irgendwie so ein bisschen langweilig. So.
Du hast dich gefragt, oben, Wein. Wo ist die Après-Ski-Hütte? Ja, ja.
Exakt das. Fino ist ein trockener Sherry-Wein und sie haben weiterhin rausfinden können, weil keine Syringasäure drin war, dass es ein Weißwein ist und sie haben sogar noch Alkohol in diesem Wein gefunden und sie haben die Biomarker und die Polyphenole genau angeguckt. Ja. Und das passt zu Weinen aus Mortilla, Moriles oder Jerez oder aus San Lucar. Also es ist auf jeden Fall ein regionaler Wein gewesen, in dem da rumbestattet wurde.
Hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du gesagt hättest, das war ein original kalifornischer Chardonnay, der im Metallfass gereift ist.
Ajo, vielleicht hätten wir dann wieder irgendwelche Verbindungen zu irgendwelchen Freundschaften in Afrika herstellen können oder irgendwo auf dem anderen Ende der Welt. War jetzt nicht so spannend daher, aber an der Stelle müssen wir einmal liebe Grüße nach Speyer ausrichten, hier zu uns ins SWR-Sendegebiet. Wir gehören ja mit Fakt ab zum SWR, zum Südwestrundfunk. Die Speyerer Weinflasche ist nämlich ein Römerwein aus dem 4. Jahrhundert, war bisher der flüssigste und älteste Wein. Das ist ja jetzt nicht mehr. Das ist jetzt eben der in Spanien. Aber wenn man, ich sag mal, wenn man diesen Rekord nur spezifisch genug formuliert, dann kriegt die Speyerer Weinflasche auch immer noch ihren Rekord. Also wenn man sagt, die älteste erhaltene gefüllte Weinflasche, das andere
in
war
in der Speyerschen Halbinsel.
Genau, dann ist es noch richtig. Aber ich meine, geniale Idee, ne? Also wir reden ja immer wieder über Bestattungsrituale, sich in Wein auflösen zu lassen und an seine Hinterbliebenen zu übergeben. Also gerade für Katholiken, ich weiß nicht, so Leib Christi, Wein, das ist doch alles da. Also irgendwie passt es doch, oder?
Ihr Freunde, ihr geht doch so gerne in die Kirche, jetzt habt ihr sogar meinen Leib. Also ist das dann zum Trinken gedacht oder ist das zur Konservierung oder einfach nur als Ritual,
nee,
so Symbolik?
Ritual, ja, Symbolik. Also da ist auch noch eine Frau mit bestattet gewesen, der wurde halt irgendwie Parfüm mitgegeben, so bla, Seidenzeug. Sie wurde jetzt nicht in Parfüm aufgelöst.
Ja, also mitgeben ist die eine Sache, reintun, ja, das ist das. Also,
ja, es wurde halt so ein bisschen, es wurde nicht komplett die Asche da drin aufgelöst, aber so ein bisschen was. Also es war halt einfach so ein bisschen, es wird davon ausgegangen, dass es ein Teil eines Rituals war. Aber ich habe da ja, ne, mich auch gefragt, können wir das auch machen? Ja, wir können erstens uns zu Weingläsern machen lassen. Gibt es einen Anbieter zum Beispiel in Amerika. Ein Viertel deiner Asche wird in das Weinglas mit reingemischt. Ne, ist ja alles, ne, Kohlenstoff, da geht ja alles. Und in Deutschland auch kannst du dich in einem Wingert, also in einem Weinberg, bestatten lassen. Das heißt, deine Kohlenstoffatome gehen dann in die Wurzeln hinein, in die Reben, in die Trauben und daraus kann dann auch wieder Wein gemacht werden. Also ganz abwegig ist es nett.
Wer im Großkonzern arbeitet, hat das vielleicht schon mal gehört. Das sind unsere Core-Kompetenzen, wir müssen uns zu unseren Goals committen, sind agil aufgestellt, ja, wir müssen streamlinen. Ja. Breakdown, Silos, was sind die Benchmarks, ja, genau.
Wir müssen auch mit den Stakeholdern noch sprechen. Mhm.
Das sind alles vielleicht gut klingende, aber mindestens mal abstrakte, wenn nicht sogar inhaltsleere Formulierungen. Kann man super Bullshit-Bingo spielen. Mhm. Also es mag irgendwie toll und wichtig klingen, aber was nutzt es? Und das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle hat das untersucht, zumindest so was Ähnliches. Folgende Situation, sie haben geguckt, börsennotierte Unternehmen, da passiert es wohl regelmäßig, dass Top-Manager sprechen mit Investoren, Medien, Analystinnen, Analysten über ihre Finanzen. Hm. Ich sage angeblich, weil ich weder Analyst noch Top-Manager bin. Und dann sagen die so, wie es um die Finanzen des Unternehmens bestellt ist. Und die Forschenden haben ausgewertet 1,2 Millionen Antworten, die solche Manager von Unternehmen über 20 Jahre lang gegenüber Analysten gegeben haben.
Wow.
Aus dem US-Aktienindex S&P 500. Und sie haben herausgefunden, wenn die Top-Manager Fragen ausweichen oder verschwurbelte Antworten geben, dann sinkt kurz darauf der Aktienkurs des Unternehmens.
Ist das also Kausalität, richtig?
Ja, man denkt ja erstmal, ja, ist doch klar. Von wegen, ich stelle eine Frage, zum Beispiel, wie viel Geld haben Sie verdient im letzten Jahr? Und dann sagt einer was von Core-Kompetenzen oder antwortet gar nicht, dass man sich denkt, ja, nee, dem gebe ich kein gutes Rating.
Welcher deutsche Politiker war das nochmal, der gesagt hat, Teile der Antwort könnten Sie verunsichern? Oettinger? Ich gucke das mal nebenher nach. Ja,
Oh, wer erzähl war das? Weiter. Ja, aber vielleicht lassen sich Leute ja durchaus blenden von einer gut klingenden Antwort. Oder sie merken gar nicht, dass da in dem ganzen Geschwurbel nicht richtig geantwortet wurde. Und ich glaube, darauf zielt jetzt diese Untersuchung ab. Sie haben auch hier einen KI-Algorithmus trainiert, um zu entscheiden, wurde eine Frage beantwortet oder nicht, egal, unabhängig davon, ob du das jetzt glaubst oder es für dich gut klingt und du gar nicht merkst, dass keine Antwort gegeben wurde. Das Ergebnis hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Sie haben gesagt, drei Anhaltspunkte haben sie gefunden, die immer wieder auftauchen. Nämlich zum Beispiel, der Manager sagt, weiß ich nicht. Gut, dass das keine Antwort ist, die einen zufriedenstellt, da brauche ich keine KI für. Das merke ich hoffentlich
aber
selber.
Aber sie ist wenigstens ehrlich.
Ja, genau. Aber es gibt auch solche Klassiker wie eine interessante Frage.
Und dann keine Antwort liefern.
Oder irgendwas anderes sagen, genau. Oder du erwähnst irgendwann zwischendurch, dass du was später nachreichst.
Was nie passieren wird.
Genau. Und die Forschenden kommen ganz einfach zum Schluss. Schwafeln bringt einem Unternehmen nichts.
Ja, oder sogar was Negatives, ne? Nicht nur nichts, sondern Einbußen, richtig. Ja.
Und ich frage mich jetzt, die Forschung muss weitergehen. Das ist
eben.
Ne, wann bringt denn Schwafeln etwas?
Ja.
Das machen ja viele. Viele denken so, ach, merkt schon keiner, dass ich mich überhaupt nicht auskenne. Ich benutze einfach ein paar wichtig klingende Fachwörter, anstatt einfach authentisch zu sagen, das weiß ich gerade nicht, was auch nicht schlimm ist. Keiner kann alles wissen. So.
Ja, voll. Ja.
Es gibt natürlich auch die Situation, dass die Manager ausweichen wollen oder müssen. Es ist vielleicht gar nicht also boswillig oder dumm, sondern sie werden was
Marketing
gefragt.
Halt auch, ne?
Sie werden was gefragt und wissen, da kann ich jetzt nicht drauf antworten, weil das wäre noch schlimmer als, ne? Also irgendwelche tiefgreifenden Unternehmensentscheidungen stehen an. Naja, also manchmal musst du vielleicht ausweichen, aber offenbar machen die Leute das dann nicht gut. Ich schlage vor, sie nutzen die KI aus Japan, nur andersrum. Sie stellen die so ein, dass der Klang dann einfach mega überzeugend und selbstsicher klingt. Und dann ist es vielleicht noch einfacher. Oder sie sagen gleich KI-generierte Texte mit perfekten Antworten. Hey ChatGPT, schreibe mir eine gut klingende Management-Antwort auf die und die Frage. Das wird automatisch schon sehr generisch und nicht zu viel Inhalt haben.
Das stimmt.
Eine weitere wichtige Forschungsidee habe ich noch. Hier wurde das Top-Management untersucht und ich weiß nicht, ob das jetzt ein totales Klischee ist, aber ich glaube, um Geschäftsführerin, Geschäftsführer eines börsennotierten Unternehmens zu werden, musst du schon irgendwie einen Alpha-Charakter haben, eine bestimmte Art von Durchsetzungskraft oder was auch immer. Das wirst du nicht einfach so als hinterletzter Vollpfosten, denke ich, hoffe ich. Vielleicht kannst du toll reden oder hast irgendwie, ne, also ich glaube, irgendwas zeichnet dich da aus. Aber drei Level tiefer, so im mittleren Management, da sind ja nur Dünnbrettbohrer. Die glauben, mit ihrem Bachelor in Business Administration seien sie die geborene Führungskraft und die finden sich wahnsinnig toll, aber nur scheiße. So stelle ich mir das vor. Und die sind ja in Summe viel, viel mehr und vor allen Dingen beeinflussen die direkt ganz viele Mitarbeitenden und das Tagesgeschäft. Also welcher Schaden wird angerichtet, wenn im mittleren Management Blödsinn gelabert wird und was du gerade gesagt hast mit Synergien heben und so, das müsste man mal erforschen.
Das stimmt, ja. Fände ich interessant. Und ich möchte noch ganz kurz nachreichen, es war Thomas de Maizière.
Ah ja. Sollen wir jetzt sagen, dass die Folge jetzt zu Ende ist oder würde das die Zuhörenden nur verunsichern?
Teile unserer Abmoderation könnten die Bevölkerung verunsichern. Hoffentlich nur bis nächste Woche. Da sind wir wieder für euch da. Macht's gut, genießt die Zeit bis dahin und lasst von euch hören. Tschüss.
Tschüss.
Die Redaktion hatten Charlotte Grieser und Chris Eckert. Idee Christoph König. So viele Themen prasseln auf mich ein, wenn ich irgendwie mein Handy öffne, da ploppt so viel auf.
Und ich frage mich da oft, was ist davon übermorgen denn noch wichtig?
Genau deswegen machen wir unseren Podcast, Was geht, was bleibt.
Und wir laden uns dafür Menschen ein, die mitten im Thema sind.
Wir fragen uns zum Beispiel, warum wählen immer mehr Menschen rechts?
Hat die Kultur versagt? Wir sind uns nicht immer einig.
Aber wir haben echt viel Redebedarf.
Jeden zweiten Freitag, Was geht, was bleibt, in der ARD-Audiothek.